Über 40 Wissenschaftler, Experten aus Wirtschaft und Politik sowie Vertreter aus Ministerien haben an der Universität Rostock eine Arbeitsgruppe Aquakultur ins Leben gerufen. Geleitet wird sie von Professor Harry Palm vom Lehrstuhl für Aquakultur und Sea Ranching an der Universität Rostock. Für die Bundesrepublik sieht der Professor gute Möglichkeiten und Chancen für die Entwicklung einer umweltfreundlichen Aquakultur. Dies sind ein paar Auszüge aus einer Pressemitteilung der Uni Rostock von Ende 2011. Und der zitierte Professor Palm, der hat jetzt hier im Studio Platz genommen, denn wir möchten uns heute über Aquakultur unterhalten. Schönen guten Abend,
Herr Professor Palm. Abend.
Wie gefällt Ihnen unser Studio?
Ja, sehr schön, in diesem Studio zu sitzen.
Sie sind Professor für Aquakultur an der Universität Rostock. Das hat mit Fisch zu tun, klar. Wie kommt man zu einem solchen Thema und zu einer entsprechenden Berufung?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, ich komme aus einer alten Anglerfamilie. Also bei uns haben sie alle geangelt. Und so habe ich sehr früh dann auch den Fisch als meine Passion entdeckt, kann man sagen. Und folgerichtig bin ich dann nach Kiel gegangen, habe damals dort Fischereibiologie studiert und bin dann über weitere Stationen, sage ich mal, habe dann Zoologie gelernt an der Universität Düsseldorf. Bin dann nach Asien gegangen für 6 Jahre, habe dann dort gearbeitet und unterrichtet. Und in Asien habe ich natürlich sehr viel dann auch mit der Aquakultur zu tun gehabt. Wir haben dort Meereswissenschaften unterrichtet, wo die Aquakultur ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Und ja, dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und habe dann den Ruf an die Universität Rostock bekommen, hier den Studiengang Aquakultur zu betreuen.
Den gibt es ja noch nicht besonders lange und das ist an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät. Seit wann eigentlich?
Seit 2009, 2010. Also wir haben jetzt gerade den 4. Jahrgang an Studenten in Empfang genommen.
Und man muss dazu sagen, das ist ein Masterstudiengang?
Genau, es ist ein reiner Masterstudiengang. Das heißt, zu uns kommen Studenten, die vorher eine Bachelor-Ausbildung haben und diese Bachelor-Ausbildung eben in unterschiedlichen Fächern wie Agrarwissenschaften, Naturwissenschaftler sind bei uns, Ingenieurwissenschaftler und wir haben jetzt sogar einen Betriebswirt, der bei uns Aquakultur studiert.
Bevor wir darauf eingehen, was Aquakultur eigentlich genau ist, Fakt ist ja, dass ein enormer Teil des Fischverbrauchs heutzutage bereits aus Aquakultur stammt. Die wenigsten wissen vielleicht, dass sie Fisch aus Aquakultur essen. Vielleicht ist es auch nicht immer so ausgewiesen. Können Sie da vielleicht mal so ein paar Zahlen sagen, was also Fischverbrauch weltweit und vielleicht auch national so in dieser Hinsicht
ja, also ausmacht? Das ist richtig. Wir haben also zurzeit einen Fischereiertrag von ungefähr 90 Millionen Tonnen. Und dazu kommen inzwischen schon 73 Millionen Tonnen, die nicht mehr als, wie soll man sagen, aus der natürlichen Fischerei bezogen werden, sondern in der Aquakultur produziert werden. Und das ist praktisch schon ein Anteil von 44% an der weltweiten Fischproduktion. Und wir in Deutschland, unser Fischkonsum liegt ungefähr bei 16 Kilogramm pro Kopf. Das ist ein bisschen unterhalb von den Werten, die wir weltweit haben. Da sind es ungefähr 17 Kilogramm pro Kopf. Es gibt auch Länder wie Japan, da sind wir bei 70, 80 Kilogramm pro Kopf.
Und mit steigender Tendenz natürlich.
Genau, also auch in Deutschland geht der Konsum hoch, was aber viel wichtiger ist, auch in anderen Ländern, also in Asien, in China und in anderen aufstrebenden Nationen, auch dort wird immer weiter und vermehrt Fisch konsumiert. Das heißt also, die Produktion von Fischen ist weltweit ein ganz wichtiges Thema.
Einige der modernen Ernährungsempfehlungen, die lauten ja, dass man mehr Fisch essen soll. Liegt das eigentlich daran, dass die Leute jetzt plötzlich gesünder leben wollen und auf diese Empfehlungen gern eingehen oder ist es einfach verfügbarer geworden?
Nein, man kann schon sagen, also es gibt traditionelle Fischnationen, die haben immer viel Fisch gegessen. Es ist aber so, dass mit steigendem Wohlstand, also insbesondere der Mittelstand, auch zunehmend Fisch konsumiert. Und so ist es ja so, dass wir nicht nur in Deutschland Aquakultur, Lachse beispielsweise aus Norwegen beziehen, sondern die Norweger exportieren auch nach China, nach Indien, also in den Mittelstand, der dort natürlich vermehrt heranwächst. Und dadurch ist einfach eine Nachfrage nach Fisch gegeben.
Nun ist Aquakultur ja auch nicht ganz neu. Im Gegenteil, es ist schon sehr alt. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, welche Geschichte Aquakultur hat, vielleicht mal eine ganz kurze Definition. So, dass der Hörer sie vielleicht auch versteht, denn Definitionen sind ja manchmal ganz schön komplex und kompliziert ausgedrückt.
Gut, also bei Aquakultur handelt es sich eigentlich um die Kultivierung von aquatischen Organismen. Das sage ich jetzt explizit. Also nicht nur Fisch, wovon viele Leute reden, sondern auch Algen und Muscheln und sonstiges Meergetier. Und wichtig ist dabei, dass in den Produktionskultivierungsprozess eingegriffen wird. Das heißt, man versucht die Tiere also zu füttern. Der Mensch arbeitet also mit diesen Tieren, um die Überlebensrate zu steigern. Und auch wichtig ist, dass die Tiere jemandem gehören. Das heißt also, das Eigentum an diesen Tieren ist wichtig. Und wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, dann sprechen wir eigentlich von der Aquakultur.
Und jetzt kommen wir also zur Geschichte der Aquakultur. Da können Sie vielleicht auch ein paar Worte zu sagen. Das ist bestimmt schon.
Also Aquakultur, wie Sie sagten, ist tatsächlich keine neue Geschichte. Es gibt also schon Informationen, dass vor 4000 Jahren bereits in China Aquakultur betrieben wurde, insbesondere an Karpfenartigen. Der Karpfen spielt ja auch in Deutschland eine wichtige Rolle. Und auch vor 2000 Jahren, sage ich mal, über 2000 Jahren wurden schon in Ägypten Zierfische gezüchtet. Also sage ich mal, die Kultivierung von Fischen geht sehr, sehr weit zurück. Auch wir hier in Mecklenburg-Vorpommern vor den Toren Rostocks haben ja das Hütterwohld und dort sind die Zisterziensermönche schon im 12. Jahrhundert, also auch immerhin vor 800 Jahren, gekommen und haben dort Karpfen gezüchtet.
Dazu kann ich vielleicht noch mal was sagen, denn diese Teichanlage, von der Sie gerade sprachen, Hütterwohld, die liegt unmittelbar hinter Parkentin, kann man auch mit dem Fahrrad sehr gut erreichen, wenn vielleicht der Schnee nachher weggetaut ist und es ein bisschen wärmer wird. Ja, ist man vielleicht eine gute halbe Stunde unterwegs, da gibt's auch eine Fischgaststätte und man kann also auch diese Teiche heute noch sehen, die waren zwischendurch mal kaputt, sind wieder repariert worden, ist übrigens auch ein Naturschutzgebiet, wirklich sehr interessant als Ausflugsziel. Was ist Fisch eigentlich?
Ja,
die Frage klingt banal, aber vielleicht muss man da so ein bisschen Biologiewissen nochmal auffrischen.
Ja, also Fisch ist, wenn man das kurz zusammenfassen will, eigentlich die artenreichste Wirbeltierklasse, so würde das ein Biologe sagen. Wir haben also fast 32.000 Fischarten, die wir kennen. Jedes Jahr werden auch neue dazu beschrieben. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, also die Tiere haben halt Flossen, Kiemen, Schuppen. Aber es gibt natürlich für alles eine Ausnahme, wenn sie so viele Tierarten haben. Sie sind überall verbreitet, das ist wichtig. Also man kommt im Süßwasser, im Meerwasser, in der Tiefsee. Auch in der Antarktis haben wir ganz spezielle Fischarten. Und vielleicht auch eine Eigenschaft, sie haben normalerweise Eier. Aber auch da ganz interessant noch, es gibt auch lebend gebärende Fische zum Beispiel, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Und es gibt auch Tiere oder Arten, die dann ihr Geschlecht wechseln können. Also es gibt sehr viele spezielle Anpassungen im Fischreich.
Das machen die aber dann von selbst sozusagen genetisch bedingt und nicht durch Hormone, die durch menschlichen Ursprung oder aus menschlichem Ursprung in die Gewässer gelangen. Ich frage das deshalb, weil es gibt ja auch unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten bei den Fischen. Das muss man sicher bei der Aquakultur auch ein bisschen berücksichtigen. Raubfische kenne ich noch und Friedfische, so die Unterscheidung?
Genau, also grundsätzlich natürlich so eine Artendiversität zeigt bereits, dass sich die Tiere sehr stark spezialisieren und auf alle möglichen Nahrungsmittelformen zurückgreifen. Wir in der Aquakultur ist insofern wichtig, wir unterscheiden genau die Friedfische und die Raubfische. Da ist es insbesondere wichtig, was für Futter wir letzten Endes diesen Fischen für die Produktion und im Produktionsprozess geben können.
Nun wird im Zusammenhang mit Aquakultur natürlich auch von verschiedenen Seiten Kritik geäußert. Ein großer Teil des importierten Fisches, der kommt aus Ländern wie Chile, Vietnam, Norwegen und Sie haben ja selbst im asiatischen Raum auch gearbeitet. Vielleicht können Sie mal an einem Beispiel sagen, vielleicht Vietnam sogar, ich weiß es nicht, da waren Sie auch und haben auch die Aquakultur studiert. Wir als Deutsche beziehen da wahrscheinlich auch einen Großteil unseres Fisches her oder zumindest einige Sorten. Was kann man da falsch machen?
Also dazu muss man sagen, dass natürlich in diesen asiatischen Ländern die Aquakultur ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Wir haben hier die Autoindustrie und für Vietnam ist praktisch die Fischindustrie und die Aquakultur praktisch wie die Autoindustrie für Deutschland. Das heißt, dort wird natürlich sehr stark auf Produktivität und auf Massenproduktion gesetzt. Und ich meine, wir kennen alle die Fernsehsendungen, die Pangasiuszucht ist häufiger mal in der Diskussion gewesen. Und man muss natürlich sagen, dass eine solche intensive Aquakultur, die dann auch häufig unter freiem Himmel noch stattfindet, durchaus auch Probleme verursachen kann.
Die könnten sein.
Ja, zum Beispiel, sie geben sehr viel Futter in dieses System hinein. Sie erzielen natürlich einen sehr hohen Biomassezuwachs bei den Fischen, aber gleichzeitig geht natürlich immer ein gewisser Teil des Futters in das aquatische System hinein. Das Wasser muss wieder ausgetauscht werden und in Vietnam geht ein Großteil dieses Wasser direkt ungeklärt wieder in den Mekong hinein. Und das ist natürlich nicht unbedingt aus ökologischer Sicht sinnvoll.
Als ich einleitend diesen Auszug aus der Pressemitteilung hier vorlas, da fielen ja diese Stichworte umweltfreundliche Aquakultur oder die Chance, eine solche zu etablieren, hätten wir hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wo könnte man denn das machen? Welche technischen und welche natürlichen Voraussetzungen braucht man eigentlich dafür?
Also im Grunde genommen haben wir hier in der ehemaligen DDR, muss ich jetzt mal sagen, gab es auch früher schon sehr intensive Fischzucht, also Aquakultur. Das heißt also, die Tradition, Fischzucht zu betreiben, ist also nicht fern. Also es ist auch hier in Mecklenburg-Vorpommern keine neue Geschichte. Und nun durch die Wendezeit sind dann einige Firmen, einige Betriebe verschwunden. Aber letzten Endes, das Land Mecklenburg-Vorpommern ist halt sehr groß. Wir haben halt, es ist ein Flächenland, es ist ein Agrarland und es gibt auch sehr viel Wasser. Und da bietet sich natürlich gerade, also Wasser, das sind Dinge, die man dann auch braucht, um Fische zu züchten.
Sind das dann Seen, die man da in Anspruch nimmt? Oder ist das so die Ostseeküste?
Ja. Ja, also früher wurden also in den Seen und also auch entlang der Ostseeküste gab es dann Forellenanlagen in Netzgehegeanlagen. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr erlaubt und zulässig. Heutzutage hat man die Möglichkeit, in geschlossenen Aquakultursystemen, das sind sogenannte Kreislaufsysteme, dafür zu sorgen, dass praktisch das Wasser immer wieder aufgereinigt wird und in den gleichen Prozess zurückgespeist wird. Und so wird natürlich der Wasserverbrauch, der Energieverbrauch deutlich reduziert und es entstehen natürlich so auch dann umweltfreundliche Verfahren.
Wo wir beim Thema Umweltfreundlichkeit sind, es gibt übrigens das als Information, die Aquakultur in der EU-Bio-Verordnung, die ist da auch schon verankert mit gewissen Randbedingungen. Natürlich ist so eine EU-weite Verordnung ja immer eine Kompromissgeschichte, eine Kompromisslösung der beteiligten Staaten und dementsprechend gibt es natürlich auch Kritik. So zum Beispiel vom Naturlandanbauverband. Und einer dieser Kritikpunkte ist das Thema der artgerechten Besatzdichte. Was kann man denn dazu vielleicht sagen? Gibt es sowas, eine artgerechte Besatzdichte? Wie muss die aussehen?
Also das ist ein ganz interessantes Thema, was Sie ansprechen. Es ist so, dass natürlich auch andere Tiere, die in der landwirtschaftlichen Produktion, da geht es sehr häufig um Hälterungsdichten bei Schweinen, Rindern, und so weiter. Und bei dem Fisch ist das etwas anderes. Der Fisch hat eine andere Biologie. Und es ist zum Beispiel so, dass teilweise bei der Fischzucht, wenn die Tiere sehr eng gehalten werden, kann das durchaus günstiger für den Fisch sein. Er fühlt sich wohler, weil er dann, sag ich mal, von einer einzellebenden Lebensweise in ein Schwarmverhalten hinübergeht. Das kennen Sie aus dem Fernsehen. Und dieses Schwarmverhalten bewirkt, dass selbst also normalerweise nicht friedliche Raubfische schön friedlich nebeneinander herschwimmen und sie dadurch die Besatzdichte natürlich auch in einer Aquakulturanlage recht hochfahren können. Und da ist natürlich insofern die Frage, wie hoch können sie Besatzdichten fahren, um halt für die Fische ein gesundes und gutes Umfeld zu schaffen.
Ist da der Fischer eigentlich auf sich selbst gestellt oder gibt es da auch Empfehlungen und Richtlinien?
Ja, das ist das Problem, dass hier in Deutschland, das muss man jetzt auch mal sagen, viele Jahre die Aquakulturforschung eben, sag ich mal, etwas stiefmütterlich betrachtet wurde. Und es sind halt sehr, sehr viele Fragestellungen in der Aquakultur, die zu klären sind. Diese Besatzdichten, die Sie ansprachen, sind artspezifisch. Das heißt, das müsste man im Prinzip austesten. Das sind alles Dinge, die, wie soll man sagen, gemacht werden müssen. Aber es ist in jedem Fall nicht so, dass also eine enge Besatzdichte, sag ich mal, zu einem unglücklichen Fisch führt.
Gibt es dafür eigentlich Parameter, um das zu messen? Das ist, glaube ich, noch ein kleines Problem, grundsätzlich.
Also es gibt natürlich also Stressindikatoren im Blut von Fischen, aber all das ist natürlich forschungsintensive Wissenschaft.
Ich komme zu einem weiteren Punkt. Der Naturschutz und auch der Umweltschutz spielen natürlich auch eine Rolle, denn wenn wir natürliche Systeme benutzen, dann wird natürlich auch immer die Kritik laut, dass Chemikalien ins Wasser abgegeben werden, Medikamente abgegeben werden und auch Exkremente. Gibt es da Lösungsansätze? Kann man das verhindern oder kann man es verträglich gestalten?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Also wenn wir Fisch essen wollen und seit nunmehr 15 Jahren wird nicht mehr Fisch aus der Umwelt, sage ich mal, wild gefangen. Der Rest kommt aus der Aquakultur. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass die Produktion von Fischen ein wichtiger Faktor wird. Sie können heute nachhaltige Verfahren fahren. Das eine hatte ich schon genannt. Das sind diese Rezirkulationssysteme. Man kann aber auch Systeme integrieren. Sie können zum Beispiel dieses Prozesswasser, was aus der Aquakultur kommt, wiederum auch für andere Zuchtverfahren nutzen. Das sind dann integrierte Aquakultursysteme, um halt die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren oder zu vermeiden.
Die Aquakultur ist in Mecklenburg auf dem aufsteigenden Ast, kann man das schon sagen, oder wird das erst sich in einigen Jahren vollziehen, dieser Prozess?
Nein, also wir haben zurzeit auch eine Entwicklung von mittelständischen Unternehmern, die versuchen, auch Aquakultur zu betreiben und die Produktionszahlen. Es gibt da auch Statistiken, was die Tonnagen, die hier in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden, gehen hoch. Und deswegen wurde natürlich auch der Studiengang Aquakultur mit ins Leben gerufen, um halt auch ausgebildetes Fachpersonal bereitstellen zu können, die dann in diesen Firmen und in diesem Gebiet und Bereich arbeiten können.
Ist denn eigentlich, das frage ich Sie jetzt mal als Angler, der Fischbesatz, den man sozusagen in Angelgewässern ja herstellt, das wusste ich bis vor einiger Zeit auch nicht, dass im Prinzip Fische ja als Jungfische in den See reingegeben werden, sich dann sozusagen selbst mästen und dann abgeangelt werden. Ist das auch eine Form von Aquakultur, kann man das so nennen?
In dem Sinne würde ich sagen nicht, weil ich hatte Ihnen ja vorher gesagt, dass also diese drei Kriterien erfüllt werden müssen. Das heißt, zum einen haben Sie ein Problem mit den Besitzkriterien und zum anderen haben Sie auch ein Problem mit der, sag ich mal, dem aktiven Eingreifen in das Aufwachsen dieser Tiere. Also wenn Sie dann die Fische in den Seen und in den Flüssen nicht füttern oder weitere Maßnahmen ergreifen, dann gehört das nicht zur Aquakultur.
Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Sie sagen, Sie sind Angler, Sie werden wahrscheinlich nach wie vor Ihren Fisch angeln oder lieber aus der Aquakultur holen?
Also besonders begeisterter Angler ist jetzt zurzeit mein Sohn, würde ich sagen. Ich gehe dann auch, wenn ich dann mal Zeit habe, versuche ich dann auch mal mitzugehen. Aber mein Sohn kommt dann natürlich auch mit Ostseefischen nach Hause. Und also ich weiß frischen Fisch sehr, sehr wohl zu schätzen.
Haben Sie auch so ein Lieblingsgericht?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, meine Frau kocht hervorragenden Fisch. Und ein Rezept, das was wir haben, ist überbackenes Fischfilet mit Curryreis zum Beispiel. Das kommt dann in Auflauf und in den Ofen hinein. Da haben Sie dann Tomaten und Gewürze dabei. Und aber ansonsten schätze ich natürlich auch sehr wohl gegrillten Fisch. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag.
Ja, das war's eigentlich schon. Professor Palm, ich danke Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu uns ins Studio zu kommen.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Gibt natürlich noch viel mehr darüber zu erzählen, aber vielleicht soll es auch, kann man es vielleicht als Anregung verstehen, sich mit dem Thema auch mal ein bisschen zu beschäftigen.